können wir gut unseren Körper selbst regulieren. Aber das Wichtige kommt jetzt. Es sind vor allem Dinge, die dir gut tun. Das heißt, Dinge, bei denen du auftanken kannst. Das sind deine Chancen zur Selbstregulation. Und du kannst dir jetzt eine Tankuhr, ja, wenn du dir vorstellst, du sitzt im Auto und du schaust dir eine Tankuhr an. Dann kannst du jetzt mal nachspüren, wie hoch ist dein Tank, wie hoch sind deine Energiereserven gefüllt. Wenn null, gar keine Energie wäre, ja, keine Energie zur Verfügung, und 10 wäre sehr viel Energie, ja, da ist ganz viel Energie da. Spür mal nach zwischen 0 und 10, wie weit wäre dein Tank jetzt so gefüllt. Ja, wenn das jetzt relativ weit unten ist, 2, 3 oder 4, dann würde ich dir empfehlen, dass du sofort beginnst, deine Tankuhr aufzufüllen. Und zwar tankt jeder anders auf. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was das für dich wäre genau. Das kann Yoga sein, das kann ein Waldspaziergang sein, das kann ein Kaffeeklatsch mit Freundinnen sein, das kann ein Friseurbesuch sein. Mach wirklich Dinge oder bau sie vermehrt in deinen Alltag ein. Hol dir dein Bindungsdorf zu dir, damit du Zeit bekommst, auch um aufzutanken. Also das sieht bei jedem anders aus, und wenn du zufällig in der Zeitung gelesen hast, Yoga ist fein und reduziert den Stress, und du quälst dich jedes Mal zur Yogastunde, dann ist es nicht gut für dich, dann kannst du dich nicht selbst regulieren. Es sollte wirklich etwas sein, was dir Spaß macht, was für dich gut ist. Ja? Und das ist für jeden was anderes. Denn wenn die Tankuhr leer ist, was passiert dann? Dann reagieren wir gereizt, gestresst und sind völlig überlastet. Das heißt, wenn die Tankuhr leer ist, können wir im Alltag nicht gelassen reagieren. Wird sie aber gefüllt mit Dingen, die dir gut tun, die dich aufladen, die dir Kraft geben, dann kannst du auch im Alltag, auch im Familienalltag mit deinen Kindern gelassener reagieren. Und natürlich kannst du mit deinen Kindern gemeinsam etwas machen, was die Selbstregulation anregt. Ja, ob es einmal ein gemeinsamer Waldspaziergang ist mit den Kindern oder dass du sagst, heute gehen wir mal gemeinsam essen oder ihr macht einen Spielenachmittag oder einen Faulenzersonntag. Ja, es sollte einfach Zeit sein für Dinge, die euch gut tun. Und Kinder müssen natürlich auch Möglichkeiten haben zur Selbstregulation. Ganz, ganz wichtig, wenn Kinder aggressiv, wütend reagieren, dann sind sie gestresst. Ja? Sie machen das nicht absichtlich, sondern sie wollen einfach, oder sie haben keine andere Möglichkeit, als das Ventil aufzumachen und den Stress rauszubrüllen. Das heißt, solchen Kindern müssen wir vermehrt Möglichkeiten geben, damit sie sich selbst regulieren können. Bei sehr jungen Kindern ist es das Kuscheln mit der Mama, mit dem Papa, ein liebevolles Wort, ein liebevoller Blick, einfach einmal ja, zusammen kuscheln am Nachmittag und kein Programm haben zu müssen, keine Termine einhalten zu müssen. Natürlich ist es auch das Spielen. Ja? Spielen reguliert die Kinder selbst. Matschen, Zeit für Ruhen und fürs Nichtstun. Das wären so Momente, in denen sich die Kinder auch wieder selbst regulieren können. Oder natürlich auch toben und bewegen, auf Bäume klettern, hüpfen und springen, so wie es gerade lustig ist und Spaß macht. Also umso jünger das Kind, desto mehr Möglichkeiten müssen wir ihm bieten, desto älter das es wird, desto mehr sollte es sich selbst Möglichkeiten suchen können, um sich selbst zu regulieren. Gut, ein weiterer wichtiger Punkt wäre für mich das Thema Krisen. Ja, Krisen, wenn wir das schon hören, dann verzieht es uns ja schon, wir möchten ja keine Krisen haben. Wir möchten ja, dass alles glatt läuft, dass alles gut geht, dass alles perfekt ist. Und auf jedem Werbeplakat und in vielen Büchern wird uns das auch vorgegaukelt. Ja, da sehen wir so die schlanke Mami am Plakat, rechts hat sie ihr 3 Monate altes Baby im Arm, links hat sie den Laptop am Arm, vielleicht noch das Handy zwischendrin eingeklemmt, zwischen dem Ohr und der Schulter. Und auf jeden Fall steht sie auf Rollerskatern oder einem Skateboard oder zumindest hat sie die Yoga-Dress an, denn für Fitness und Sport muss natürlich auch noch Zeit sein. Wer das glaubt, dass das funktioniert, der ist selber schuld, ganz ehrlich jetzt. Also der ist einfach selber schuld. Denn dass es anstrengend sein kann mit kleinen Kindern, dass nicht immer alles glatt läuft. Ja? Wenn wir glauben, es läuft immer alles glatt und es ist so, wie es uns in der Werbung vorgegaukelt wird, dann nehmen wir uns selbst und unsere Familie eine Riesenentwicklungschance. Denn das Leben ist und bleibt in einer Familie ein großes Abenteuer. Und zwar nicht im Sinne von Zudröhnen mit irgendwelchen Adventure-Angeboten, ja, oder Freizeitaktivitäten, sondern im Sinne, dass sich Familie oder dass sich das Leben mit Kindern nur bedingt planen lässt. Wenn du zum Beispiel an eine Nein-Phase eines dreijährigen, trotzigen Kindes denkst, da kann jeder Einkauf tatsächlich zu einem Horrortrip werden. Oder wenn du an Kinderkrankheiten denkst, ja, die können jeglichen Plan, der für die nächsten Wochen erstellt worden ist, völlig über den Haufen werfen. Und es nimmt einen Druck aus der Familie, wenn wir wissen, dass Krisen zu einem ganz normalen Familienalltag dazugehören. Und diese Krisen, wenn wir das ins Bewusstsein holen, wenn wir das Wissen darum wieder finden, dass Krisen dazugehören, dann können wir sie wahrscheinlich auch bewusster durchleben und dann bergen sie eine Riesenchance für Entwicklung in sich. Das Wort Krise kommt aus dem Altgriechischen Krisis und steht für oder wird übersetzt mit Meinung, Entscheidung, Wahl oder Erprobung. Deshalb ist Krise tatsächlich nicht nur negativ zu bewerten, sondern auch als Chance zu sehen. Wann erleben wir eigentlich Krisen? Ja, was gehört zu Krisen? Was bezeichnen wir als Krise? Im Grunde erleben wir immer eine Krise, wenn wir uns auf etwas Neues einstellen müssen, das uns aber gleichzeitig auch ängstigt. Und ich würde euch wirklich raten, und ich versuche es auch selbst immer wieder zu machen, wenn Krisen kommen, sich selbst und der Familie, den Familienmitgliedern Zeit zu geben, sich darauf einzustellen, damit jeder Zeit bekommt, sich innerlich zu ordnen und neu zu orientieren. Und dann kann es auch ein Umkehrpunkt im Leben oder im bis jetzt gelebten Lebensstil sein. Wenn wir zum Beispiel ganz kurz jetzt das Thema Kinderkrankheiten rausnehmen, dann sehen wir ja auch, wie wir gesellschaftlich gesehen mittlerweile damit umgehen. Ja, es ist keine Zeit mehr für ein Kind, eine Kinderkrankheit tatsächlich zu durchleben. Das würde auch wirklich Zeit kosten. Das ist je nach Kinderkrankheit 1 bis 3 Wochen zu Hause. Viel Mama, viel Papa, viele Kuscheleinheiten, viel Betreuungszeit. Aber wenn wir die Zeit uns nehmen, unser Kind dadurch zu begleiten, dann werden sicher viele von Ihnen mir jetzt recht geben, dass sich nach der Kinderkrankheit das Kind plötzlich verändert hat im positiven Sinne. Es wirkt auf uns viel älter und reifer. Es sieht anders aus. Es hat sich einfach unglaublich entwickelt während dieser Zeit des innerlichen Ordnens und Umstrukturierens. Und nichts anderes ist eine Kinderkrankheit. Und in der Automobilindustrie zum Beispiel oder wenn neue Computergenerationen entwickelt werden, da benutzen wir auch das Wort Kinderkrankheit. Ja? Da dürfen sie noch Kinderkrankheiten haben, die Computer und die Autos. Und wir sagen dann einmal durch das Stadium hindurch, sind sie einfach ausgereifter und verlässlicher. Somit brauchen Kinder Krisen, um sich gesund zu entwickeln. Und da komme ich gleich zu einem am nächsten Punkt. Und zwar, wenn wir Kindern wieder zugestehen wollen, dass sie Krisen haben dürfen und dass sie das brauchen auch für ihre Entwicklung, dann fällt mir einfach, komme ich sofort zu den Helikoptereltern und zu jeglichem Overprotecting, das wir unseren Kindern oft antun. Und jetzt spreche ich von den älteren Kindern. Umso jünger das Kind natürlich, desto mehr braucht es die Nähe des Erwachsenen, am besten von 1 bis 2 Bezugspersonen. Aber umso älter die Kinder werden, desto mehr freie Zeit brauchen sie auch, ja. Für geheime Abenteuer, für Dinge, die sie einfach mal unter sich machen wollen, einfach alleine sein wollen. Wie sieht der Alltag eines Kindes bei uns aber aus? Es wird in der Früh der Lehrerin übergeben. Dann gibt es Nachmittagsbetreuung mit der Nachmittagsbetreuerin. Dann holen wir es ab, bringen es zum Tennislehrer. Das heißt, es ist immer eine erwachsene Person neben. Dann holen wir es ab, dann bringen wir es zur Musikschullehrerin. Und wenn das Kind dann völlig erschöpft ist am Abend, dann schauen wir wieder auf das Kind. Das heißt, das Kind ist ständig umgeben von Erwachsenen und es bleibt eigentlich keine erwachsenenfreie Zeit mehr übrig. Und das ist natürlich eine massive Form der Überbehütung und auch eine massive Form der Überlastung oft von Kindern. Ich habe neulich einen Bericht gesehen von einer klassischen Helikoptermama aus den USA. Ja, da hat sie noch einmal andere Formen schon angenommen wie bei uns. Das heißt, das 6 Monate alte Kind ist in der Krippe 8 bis 10 Stunden am Tag und die Mama arbeitet vom Büro aus mit ihrem Laptop. Und das Gruselige ist, dass in diesem Kindergarten in allen Räumen Videokameras installiert sind. Das heißt, die Mutter ist zwar viele Kilometer entfernt vom Kind, das kleine Kind kann die Mama nicht spüren, was eigentlich in diesem Alter ein wichtiges Bedürfnis des jungen Kindes ist. Und die Mama braucht nur mit einem Knopfdruck sich mit dem Kindergarten oder der Krippe verbinden und sieht sofort den ganzen Tag lang, was ihr Kind macht. Ja, ob es brav ist, ob es irgendjemand anderen gebissen hat, ob es aufgegessen hat oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist eine krankhafte Ausformung von diesem Helikopterwesen. Und die Mutter hat einfach doch das tiefe Bedürfnis, neben ihrem Kind zu sein. Ja, also ich denke mir, ich hoffe, dass es nicht so weit bei uns kommt, wobei die Entwicklungen schon stark in diese Richtung gehen. Was brauchen Kinder? Ja, sie brauchen Zeit für geheime Abenteuer. Wenn du vielleicht denkst, was hast du gemacht mit 10, 11 Jahren? Also ich bin von der Schule heimgekommen, habe schnell meine Aufgabe gemacht, dann bin ich rausgegangen, habe viele andere Kinder getroffen und ja, meine Eltern wissen wahrscheinlich bis heute nicht, was ich in dieser Zeit tatsächlich gemacht habe und das ist auch gut so. Das ist auch eine wichtige, wichtige Entwicklungschance für Kinder. Das heißt, baue deinem Kind, wenn es älter ist, erwachsenenfreie Zonen ein, Höhlen bauen mit Schachteln, mit Decken oder wenn das Kind einfach mal allein im Zimmer sein will, dann akzeptiere das auch. Gut, ja, jetzt haben wir schon einiges erfahren, wie wir zu einem gelasseneren Familienalltag kommen können. Ich möchte noch auf den letzten Punkt jetzt eingehen, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und der in meiner Familie und für mich persönlich vor allem einen massiven, ja, Unterschied zu gemacht hat. Also ich habe durch diese Form des Lebens wirklich nochmal zu einer anderen Ruhe gefunden, zu einer anderen Gelassenheit. Und zwar wäre das die achtsame Präsenz oder auch Achtsamkeit. Ja? Ohne achtsame Präsenz, ohne Achtsamkeit im Leben werden wir wahrscheinlich nicht zu einem wirklichen gelassenen Familienleben finden. Neurowissenschaftler stellen mehr und mehr fest, welche positiven Auswirkungen das Praktizieren von Achtsamkeit hat. Was ist jetzt achtsames Leben oder Achtsamkeit oder achtsame Präsenz? Es ist ein Wahrnehmen von Gefühlen, Gedanken und körperlichen Empfindungen. Es ist eigentlich ein Leben im Hier und Jetzt. Ja, im Hier und Jetzt. Das heißt einfach da sein. Wahrnehmen, spüren, Dasein. Ja? Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie das gehen soll, wenn rund um dich täglich das reine Chaos herrscht. Dann würde ich dich jetzt dazu einladen, nicht zu streng zu dir zu sein. Ja, das ist es ist nicht etwas, was wir von heute auf morgen lernen können, diese Achtsamkeit, diese achtsame Präsenz. Deshalb sei einfach nicht zu streng zu dir. Und du musst wissen, dass achtsame Präsenz oder Achtsamkeit auch nicht ein Zustand ist, den wir immer halten können den ganzen Tag. Ja? Das wechselt natürlich je nachdem, was auf uns gerade zukommt. Und ganz wichtig ist es, dass Achtsamkeit geübt werden kann. Das ist dieser wesentliche Punkt und diese Übung kann leicht und locker sein, hat nichts mit Üben in der Schule zu tun, also du kriegst auch keine Noten dafür oder wirst auch nicht beurteilt, aber es kann richtig Spaß machen, diese Achtsamkeit zu üben. Das heißt, diese Art der Wahrnehmung steht uns allen offen. Ja, das unterscheidet jetzt das von der äußeren Gelassenheit. Da sind wir jetzt tatsächlich in dieser inneren Gelassenheit angekommen. Das entscheidest du, ob du Achtsamkeit praktizieren möchtest, egal was gerade im Außen passiert. Das ist deine Entscheidung und auch deine Verantwortung, Achtsamkeit oder achtsame Präsenz zu üben. Wie jede Tätigkeit, die wiederholt ausgeübt wird, hinterlässt das Üben von Achtsamkeit Spuren im Gehirn. Das heißt, ohne Üben funktioniert es auch nicht. Die Hirnstrukturen verändern sich in Richtung Zufriedenheit und Vitalität. Und ganz nebenbei bekommst du noch mehr Selbstvertrauen und du wirst auch gelassener und ausgeglichener in deinem Familienalltag. Und ich denke da manchmal so zurück, als meine Kinder noch sehr klein waren, da waren sie mit besonderen Sensoren und Antennen ausgestattet. Das heißt, wenn ich einmal wieder gestresst durchs Haus gelaufen bin oder gedanklich wieder ganz woanders war, dann sind die Sensoren oder die Alarmglocken eigentlich über die Sensoren ausgelöst, sind die Alarmglocken losgegangen. Ja, Kinder fangen dann an, wütend zu sein oder zu schreien oder sie schauen, sagen da und Mama, schau her, Mama, schau her, Mama, schau her. Also es kann echt anstrengend sein. Das heißt, Kinder erinnern uns ja auch ständig mit ihren Alarmglocken daran, ins Hier und Jetzt zu kommen, präsent zu sein, da zu sein. Und ich denke mir, gerade das ist ja die wertvollste Entwicklungschance für uns auch als Eltern, auch wenn wir mit Kindern zusammenleben, dass wir ins Hier und Jetzt kommen und dass wir das Leben jetzt so genießen, wie es gerade ist. Ja, wie kannst du das jetzt aber üben? Du findest sehr viele Übungen dazu in meinem Buch. Du findest auch Übungen dazu auf meiner Homepage. Also ich habe Meditationen auf meine Homepage geladen, die du dir kostenlos downloaden kannst. Das heißt, du kannst dir diese Meditationen zwischendurch, die dauern nicht allzu lange, anhören und diese achtsame Präsenz immer wieder mal üben. Eine der schnellsten Möglichkeiten, um in diese achtsame Präsenz zu kommen, ist die tiefe Bauchatmung. Ja, einfach dieses tiefe Atmen wäre eine wunderbare Möglichkeit, um in diese achtsame Präsenz zu kommen. Und mich persönlich erinnert immer wieder die wunderbare Geschichte von Michael Ende, Momo, daran, was achtsame Präsenz bedeutet. Ja, Michael Ende hat sie auf wunderbare Art und Weise geschafft, die Zeitdiebe, die uns ja jetzt wirklich immer mehr einholen und uns die Zeit rauben, zu personifizieren in seinem Buch. Also es ist ein wunderbares Märchen, das ich wirklich allen Erwachsenen auch empfehlen würde zu lesen. Vor allem diejenigen, die oft das Gefühl haben, keine Zeit zu haben. Und in Michaels Ende Momo, da gibt es auch Beppo, den Straßenkehrer. Und am Ende meines Vortrages möchte ich dir jetzt ein paar Zeilen aus meinem Buch vorlesen, die mich immer wieder sehr tief berühren. Beppo war Straßenkehrer. Er tat seine Arbeit gerne und gründlich. Er wusste, es war eine sehr notwendige Arbeit. Wenn er die Straßen kehrte, tat er dies langsam, aber stetig. Bei jedem Schritt einen Atemzug und bei jedem Atemzug einen Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Dazwischen blieb er manchmal ein wenig stehen und schaute nachdenklich vor sich hin. Und dann ging es wieder weiter. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Einmal erklärte er Momo seine großen Gedanken. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich und immer wieder nur an den nächsten. Dann macht es Freude. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.